Was passiert, wenn man seine Ohren ganz leicht auf die heiße Herdplatte drückt? Da kann man riechen, wie blöd man ist. Wenn es heiß wird im Leben, dann lege ich meine Ohren nicht auf die heiße Herdplatte. Wenn es heiß wird im Leben, dann ist gut, seine Ohren Gott hinzuhalten und auf ihn zu hören und auf sein Reden und mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und das macht Jesus uns vor heute Morgen im Bibelwort für diesen Sonntag, als es heiß wird in seinem Leben und sein Weg unumkehrbar in Richtung Kreuz weist. Und das machen wir jetzt in diesen aufreibenden Zeiten. Ich lese uns unter der Überschrift Glaubensschritte in aufreibenden Zeiten den Anfang, ja, vielleicht des bedeutendsten oder bekanntesten Gebetes von Jesus, das er selber gebetet hat, an dieser Schnittstelle zwischen seinem Abschied von seinen Jüngern und dem, was er ihnen mitgegeben hat, und seiner Verhaftung im Garten Gethsemane. Johannes 17, die Verse 1 bis 8. Jesus beendete seine Rede. Ich ergänze also seine Abschiedsworte gegenüber seinen Jüngern. In Johannes Evangelium sind es 3 Kapitel, die da überliefert sind, mit all dem, was ihm noch wichtig war, ihnen mitzugeben, wenn Jesus diese Welt jetzt dann verlassen wird. Also, Jesus beendete seine Rede. Danach blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist jetzt da. Lass die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen kann. Du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, so kann er allen, die ihm anvertraut sind, das ewige Leben schenken. Darin aber besteht das ewige Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Lass nun an mir die Herrlichkeit wieder sichtbar werden, die ich hatte, als ich bei dir war, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe dich bei den Menschen bekannt gemacht, die du mir in dieser Welt anvertraut hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir anvertraut. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Jetzt wissen sie, alles, was du mir aufgetragen hast, kommt wirklich von dir. Denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir aufgetragen hast. Und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir gekommen bin. Und sie glauben nun, dass du mich gesandt hast. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Was für ein Vorrecht, so hineingenommen zu werden in etwas total Intimes, Persönliches, in dieses persönliche Gebet von Jesus und hineingenommen zu werden in dieses Gebet, das ja auch an einer besonderen Schnittstelle oder an einer entscheidenden Stelle im Leben von Jesus von ihm gebetet wird, eben in diesem Abschiedsszenario, dass er sich von seinen Jüngern verabschiedet, ihnen weitergibt, was jetzt für sie zählt und bevor es für ihn weitergeht, über den Garten Gethsemane bis hin ans Kreuz. Ein Vorrecht, teilzubekommen an diesem so persönlichen Gebet von Jesus, mit dem er nicht nur einen eigenen Glaubensschritt geht, sondern uns ganz konkrete Glaubensschritte mitgibt für die uns aufreibenden Zeiten. Ein erster Glaubensschritt, ganz grundlegend, damit sind wir voll im Konfirmandenunterricht wieder drin, dass wir danach sagen können, Zitat Vers 8, Sie haben sie, also Jesu Worte, angenommen und wirklich erkannt, dass ich von dir gekommen bin. Und sie glauben nun, dass du mich gesandt hast. Erster grundlegender Glaubensschritt, ein Glaube, das. Dass wir uns mit Jesus beschäftigen, wer er ist und was er für uns getan hat. Grundlegend, also zuerst, als erster Glaubensschritt, ein Glaube, das. Dass Jesus, so wie wir es vorhin miteinander auch gesungen haben, der Sohn Gottes ist. Dass Jesus von Gott gesandt ist in diese Welt, damit das Elend dieser Welt nicht das letzte Wort hat. Dass Jesus vor unserem Kreuz gestorben ist und getragen hat, was wir nicht tragen können. Das und so weiter, manches mehr. Wir können nur an den glauben und den anbeten, den wir kennen. Sonst ist alles Anbeten hohles Gefasel, wenn wir den nicht kennen, den wir anbeten. Und wir lernen ihn kennen, indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen und verinnerlichen, wer er ist und was er für uns getan hat. Und das treibt uns hinein in die Anbetung. Alle andere Anbetung bleibt hohl und leer. Und dann braucht es trotzdem, dass dieser Glaube, das zu einem Glauben an wird. Der zweite entscheidende Glaubensschritt, von einem Glauben das zu einem Glauben an. Ein Glaube, das ist Kopfsache und hat doch nichts mit unserem Leben zu tun, wenn er nicht hineinkommt ins Leben. Und er ist schon gar kein Glaube, der im Leben und im Sterben durchträgt. Oder wenn ich mit einem Schlaganfall auf der Pritsche lieg oder mit Demenz, der Kopf einfach nicht mehr mittut. Wenn Glaube Kopfsache wäre, wäre ich ja vom Glauben abgefallen, wenn mein Kopf nicht mehr mittut. Oder wenn ein Mensch mit einer geistigen Behinderung, er hätte gar keine Chance, gerettet zu werden, wenn dieser rettende Glaube eine reine Kopfsache wäre. Ein reiner Glaube, das. Und deshalb ist hoffentlich auch nicht dabei geblieben, irgendwelche Texte auswendig zu lernen im Konfirmandenunterricht. Wobei ich sag's deutlich auch, unsere Konfis lernen heute heftig viele Texte auswendig, zumindest müssen sie's. Wir arbeiten noch dran, gell? Ja, aber wir sind miteinander auf dem Weg hier. Natürlich, weil eben zum Glauben an der Glaube das gehört und dass wir eben wissen, wem wir glauben, wem wir vertrauen. Aber der entscheidende Schritt über diesen Glauben, das hinaus, der Glaube an die Beziehung, dass wir dem vertrauen, der sich hier uns offenbart. Denn ein Glaube an ist es, der rettet. Johannes 17, Vers 2. So kann er allen, die ihm anvertraut sind, das ewige Leben schenken. Darin aber besteht das ewige Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Erkennen, im Deutschen ein rein kognitiver Begriff. Wenn wir etwas erkennen, dann ist das eine Sache des Verstandes nach dem Motto, ich hab's kapiert. In den biblischen Sprachen, im hebräischen Alten Testament und im griechischen Neuen Testament ist Erkennen überhaupt kein kognitiver Begriff, sondern ein Beziehungsbegriff. Beispiel, 1. Mose 4 sagt Adam oder heißt von Adam, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Also jemanden oder etwas zu erkennen, hier deutlich an diesem Beispiel, hat etwas mit tiefster Einheit mit dem Erkannten zu tun. Und dass jemand im Kopf schwanger wird, das habe ich dann auch noch nicht gehört. Und wenn David betet, Psalm 51, ich erkenne meine Missetat, dann sagt das nicht nur so viel aus wie, okay, ich habe es kapiert, das war ein Kalder, ich habe einen Bock geschossen, ich bin Sünder, ich weiß es. Nein. Wenn David sagt, ich erkenne meine Missetat, dann sagt er damit so viel wie, es geht mir durch und es wird mir speiübel. Also wenn er überhaupt noch was sagen kann und nicht vor lauter Übelkeit angesichts dessen, was ihm hier durch und durch geht, wie auch immer gar nicht mehr kann, erkennen, es geht mir durch und durch. Und wenn wir auf diesem Hintergrund jetzt die Definition von ewigem Leben hören, die Jesus hier gibt, Jesus definiert hier, was ewiges Leben ist. Ja, könnt ihr ewiges Leben definieren? Jesus macht es hier, indem er sagt, das ist das ewige Leben, Doppelpunkt, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Der entscheidende Glaubensschritt, und ich lege dazu, der entscheidende Schritt, den wir im Leben überhaupt gehen können. Bei vielen Schritten, die wir gehen müssen, bei vielen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, noch zu treffen haben, schon getroffen haben oder auch noch zu treffen sind, Partnerfrage, Berufsfrage, was weiß ich, wirklich hochgradig wichtige Entscheidungen. Die entscheidende Frage ist die, hast du Jesus erkannt? Und hast du dich von Jesus erkennen lassen? Ein Glaube, das schenkt kein ewiges Leben, sondern der ist Kopfsache. Auch wenn wir unsere Texte im Konfis noch so gut miteinander lernen, in die Ewigkeit bringt uns das Gelernte als solches nicht, sondern Gott fragt nach einem Glauben an, dass wir unseren Herrn erkennen und dass er ein Teil wird unseres Lebens im wahrsten Sinn des Wortes und wir ein Teil seines Lebens sind, indem er uns erkennen will. Letztlich ist damit auch, so wie vorhin bei Adam, Erkenntnis auch im geistlichen Sinn eine Frage der Liebe. Wenn Gott uns fragt, liebst du mich? Liebst du mich? Wow, wer hat den Satz schon mal so beantwortet? Ja, Gott, ich liebe dich. Das ist ein Satz, der kommt ein bisschen komisch über die Lippe, da sind wir alle ziemlich rational unterwegs. Aber darum geht's. Es ist eine Einladung zu einer Liebesbeziehung mit Gott. Ihn zu erkennen heißt, ja, Herr, ich liebe dich. Ich verstehe manches zwar auch nicht und dich manchmal auch nicht, aber das ist in jeder guten Ehe auch so. Liebst du deinen Vater im Himmel? Ein, sehr banales Beispiel, wie das aussehen kann, dann im Alltag, lebt uns Jesus heute Morgen in diesem Bibelwort vor. Ein weiterer Glaubensschritt, ich habe es mal genannt, Jesus teilt sein Leben mit seinem Vater im Himmel. Wie beten Sie, wie betet ihr, wenn ihr betet? Mal kurz überlege, wie sehen unsere Gebete aus? Morgens, wenn wir aufstehen. Okay, ja, Gott, du weißt, und dann fangen wir an, die Sorgen aufzuzählen. Und Gott, ja, du weißt, was nachher ansteht. Ich habe keine Ahnung, wie das werden soll. Und morgen und übermorgen, du kennst meine To-Dos. Zweite Dinge, Geschichte, wir listen unsere To-Dos auf. Wenn es dann noch gut geht, fällt uns vielleicht auch noch ein, Danke zu sagen. Stopp, hey, das war eigentlich ganz gut, Gott, danke. So sehen unsere Gebete, glaub auf. Auflistung von Sorgen, Auflistung unserer To-Dos und wenn es gut geht, noch ein Danke dahinter. Jesus, ich finde es irgendwie interessant, er teilt sein Leben mit Gott. Was er hier erzählt, irgendwie wirkt es so beim Lesen, als ich es jetzt die Woche so von mich wieder neu gelesen habe, so banal. Und ich denke, hey, Kerle, das weiß doch Gott alles, das brauchst du ihm doch nicht erzählen. Aber er erzählt, er erteilt sein Leben und das Erlebte mit seinem Vater im Himmel. Er gibt ihm Anteil, Vers 6 fortfolgende. Ich habe dich bei den Menschen bekannt gemacht, die du mir in dieser Welt anvertraut hast. Sie gehören dir und du hast sie mir anvertraut. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Jetzt wissen sie, alles, was du mir aufgetragen hast, kommt wirklich von dir, denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben. Also was Jesus hier vorlebt, ist völlig schlicht, aber zugleich grundlegend für unseren Glauben, für unseren Weg des Glaubens. Mit was für einer Selbstverständlichkeit Jesus hier sein Leben mit Gott teilt. Und mit was für einer Natürlichkeit, wie er Gott hier aus seinem Leben erzählt. Was für eine Nähe zwischen den beiden und was für eine Vertrautheit. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Und ich würde behaupten, dass auch wenn wir nicht Jesus sind und der Sohn Gottes, dass trotzdem etwas ist, was auch wir einüben können. Diese Nähe, weil Gott sie zu uns sucht und diese Natürlichkeit und diese Vertrautheit im tagtäglichen Gespräch, dass wir... Ja, wenn das Telefon klingelt, sie ihm hinlegen, hey, lass es ein gutes Gespräch werden und so weiter. Völlig banale Dinge mit Gott ins Gespräch hineinnehmen. Und dann finde ich interessant, auch so eine kleine Beobachtung, ja, die aber auch ein kostbarer Glaubensschritt sein kann, den Jesus uns hier vorlebt, nachdem sich Jesus von seinen Jüngern verabschiedet hat, legt er jetzt im Gebet Gott zurück, was war. Dinge, Menschen, Zeiten in seinem Leben, Ereignisse. Wir dürfen Gott Dinge zurücklegen aus unserem Leben. Nachdem sich Jesus von seinen Jüngern verabschiedet hat, mit dem, was ihm noch wichtig war, legt er jetzt im Gebet zurück in Gottes Hand. Ja, seine Jünger mitsamt dem Auftrag, den er für sie hatte. Was für ein Vorrecht. Deshalb das vierte. Du darfst Gott Dinge zurückgeben. Am Ende eines Schuljahres zum Beispiel lege ich Gott meine Schulklassen zurück. Herr, du hast sie mir anvertraut. Wir waren jetzt ein Jahr miteinander unterwegs. Jetzt lege ich sie zurück in deine Hand. Danke, dass du jetzt mit ihnen weitergehst. Oder du gibst eine Aufgabe in der Gemeindemitarbeit ab. Oder es kommt ein neuer Berufsabschnitt. Oder die Berufszeit geht zu Ende und der Ruhestand steht an. Herr, ich lege dir diese Jahre zurück. Danke für das, was möglich war. Danke für meine Arbeitsstelle, für das damit verbundene Einkommen. Danke für das, was ich gestalten konnte. Ich lege es zurück, diese Zeit und die Menschen. Ich lege sie zurück jetzt in deine Hand. Danke, dass du mit ihnen weitergehst. Oder auch ganz alltägliche Situationen bete ich nicht selten. Herr, die Sitzung lief, wie sie lief. Es bringt jetzt nichts mehr dran rum, weiterzumachen. Ich lege sie zurück in deine Hand. Behalt, was gut war und nimm weg, was nicht von dir war. Oder auch bei Dingen, die gut gelaufen sind oder bei Dingen, wo wir es nicht so recht wissen. Nach dem Gottesdienst bete ich gelegentlich. Herr, ich lege es zurück, diesen Gottesdienst jetzt. Behalt, was gut war, nimm weg, was nicht von dir war. Danke, dass du weiterwirkst. Wir dürfen zurücklegen. Jesus macht es uns vor. Auch ein Glaubensschritt. Und gerade in aufreibenden Zeiten ein Vorrecht, Dinge zurücklegen zu dürfen. Auf dem Weg zu einem weiteren Glaubensschritt, gerade in aufreibenden Zeiten, beeindruckt, wie Jesus sein Gebet beginnt. Haben Sie es noch im Ohr? Erster Satz. Vater, die Stunde ist jetzt da. Erklärung in Klammern ergänzt, wenn Jesus von der Stunde spricht, vor allem im Johannesevangelium ist es ganz stark, wie auch Johannes mit diesem Begriff arbeitet, wenn Jesus von der Stunde spricht, dann meint er immer die Stunde seines Kreuzestodes. Vater, die Stunde ist jetzt da. Vater, jetzt ist es soweit, es geht ans Kreuz. Soweit der erste Satz von Jesu Gebet. Und dann? Ja, dann legt er los, oder? Vater, warum nur? Ich will nicht sterben. Wäre es nicht anders gegangen? Warum lässt du das zu? Es hätte doch auch eine andere Lösung geben können. Vater, ich kann nicht mehr. Lass dir was einfallen. So oder ähnlich hätten wir doch weiter gebetet, oder? Was macht Jesus? Vater, die Stunde ist jetzt da. Lass die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen kann. Ein weiterer Glaubensschritt in aufreibenden Zeiten, wenn Jesus nicht nur um Bewahrung bittet vor dem, was kommt, sondern darum, dass Gott aus dieser Situation jetzt etwas macht zu seiner Ehre. Deshalb ein weiteres: statt bewahre mich, lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Aufreibende Zeiten kennt jeder von uns in unterschiedlichster Form. Und das persönlich, gesellschaftlich und auch weltweit, in diesen Tagen besonders. Und unser Bestreben ist es dabei, natürlich bis hinein ins Gebet, die Situation zu verändern oder sie zu umgehen oder sie zu entschärfen. Oder eben irgendwie eine andere Lösung zu finden. Vater, bitte nicht. Was macht Jesus? Lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Jesus bittet in diesem Gebet nicht darum, dass sich Gott noch schneller andere Lösungen einfallen lässt und ihn vor dem Kreuz bewahrt. Im Garten Gethsemane klingt in den anderen drei Evangelien ja diese Hoffnung an, um doch schnell wieder beiseite gelegt zu werden. Jesus hat einen größeren Horizont. Was auch kommt, mein Leben soll dich, Gott, verherrlichen. Aber ey Gott, dass es das tut, musst du dir jetzt doch was einfallen lassen. So könnte man Jesu Gebet hier mal kurz zusammenfassen. Vater, deine Herrlichkeit soll darin aufscheinen, wenn ich jetzt diesen Weg gehe. Jesus ermutigt uns zu diesem Glaubensschritt, gerade in aufreibenden Zeiten, nicht nur um Bewahrung vor Schwerem zu bitten, sondern zu fragen, wie kann ich in dieser Situation Gott verherrlichen? Den hebräischen Begriff für Herrlichkeit, Kabod, kann man auch übersetzen mit Gewicht, Ehre, Herrlichkeit. Im Hebräischen ein und dasselbe Wort, Gewicht, Ehre, Herrlichkeit. Als Glaubensschritt in aufreibenden Zeiten könnte unser Gebet deshalb auch lauten, Vater, angesichts dessen, wo ich hier gerade durch muss, gib meinem Leben Gewicht, dass ich mit meinem Leben jetzt dir Gewicht gebe. Gib meinem Leben Gewicht, dass ich mit meinem Leben dir Gewicht in dieser Welt gebe. Und hier wird Beten dann auch zu einem ganz persönlichen, hörenden Beten. Und wenn ich vorher gesagt habe, wie beten wir meistens, wir listen unsere Sorgen auf, wir listen unsere To-Dos auf und wenn es hochkommt, sagen wir auch noch Danke. Wo kommt hörendes Beten vor? Wir texten doch Gott meistens bloß zu. Amen. Gott, wo willst du dich in meinem Leben verherrlichen? Und wie willst du dich hier verherrlichen? Ich verstehe es eh nicht, wo ich da durch muss. Hilf mir, deinen Weg zu gehen. Gib meinem Leben Gewicht und bewahr mich davor, als zu leicht befunden zu werden. Gib meinem Leben Gewicht, dass es Ausstrahlung hat, die dich ehrt. Gib meinem Leben Gewicht, dass du in meinem Leben sichtbar wirst und mein Leben deine Herrlichkeit widerspiegelt. Zuversicht, Lebensmut, Orientierung, Glauben. Und damit noch ein weiterer, letzter Glaubensschritt, den ich hier bei Jesus entdeckt habe, nämlich die Klärung, was ist der Sinn meines Lebens? Wofür willst du leben? In einer Pause zwischen zwei Schulstunden fragt mich ein Schüler, ob ich kurz Zeit hätte. Ja, natürlich antworte ich und wir setzen uns nochmal rein ins Klassenzimmer. War zum Glück eine längere Pause, ich war gespannt, was kommt. Dann fragt er mich, was ist der Sinn des Lebens? Und ich denke mir, Strike. Gab's und gibt's gelegentlich Momente, wo ich mir überlege, weshalb ich eigentlich Pfarrer bin und nicht Lokführer oder sonst irgendwas? Wusste ich es in dem Moment doch sofort wieder. Denn genau zu dieser Klärung fordert uns Jesus mit seinem Vorbild heute Morgen heraus. Wenn er im Rückblick auf sein Leben auf dieser Erde von sich sagt, Vers 4, ich habe auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht. Was hat unser Leben sichtbar gemacht? Was hat dein Leben bisher sichtbar gemacht? Was soll unser Leben in den Jahren, die uns noch vergönnt sind, sichtbar machen? Oh, wie sehr wird sich's Jesus wünschen, meine ich auch mit diesem Gebet, wenn wir am Ende unseres Lebens einmal mit Jesus sagen könnten, Vers 6, ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du mir in dieser Welt anvertraut hast. Ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir aufgetragen hast und sie haben sie angenommen. Und mein junger Freund in der Schule, am Ende der Pause hat er seine Frage selber beantwortet. Und ich konnte nur dankbar staunen. Also ist der Sinn des Lebens ein Leben füreinander und für Gott? Danke, lieber Herr Jesus Christus, dass du diesen Weg für uns gegangen bist, nicht nur durch aufreibende Zeiten, sondern bis ans Kreuz. Ja, Herr, dir wollen wir glauben, dir vertrauen und dich immer mehr erkennen. Deine Liebe und deine Güte und deinen Weg für uns. Und ja, Herr, das wünschen wir uns. Verherrliche du dich in unserem Leben und durch unser Leben. Unser Leben soll dich ehren. Nimm dazu weg, was nicht von dir ist und wo so viel Menschliches drin ist und erfülle uns mit deinem Geist. Ja, dass unser Leben dich ehrt, dich Jesus, den König aller Könige.